Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht unerkannt bleiben möchte, dessen Liebe auch nicht anonym und von weit weg erfahrbar ist, sondern ganz nah. Und wir bitten dich, komm du uns nun ganz nah und überflute uns von Neuem mit deiner großen Liebe. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt die Lesung vor euch. Sie ist aus Jesaja 52 ab Vers 13. Jesaja 52 ab Vers 13. Sieh, mein Knecht wird weise handeln und wird erhöht und sehr erhaben sein. So wie sich viele über ihn entsetzten, so sehr war sein Aussehen und seine Gestalt entstellt, mehr als die anderer Menschenkinder. So wird er viele Nationen besprengen, sodass auch Könige vor ihm ihren Mund schließen. Denn was ihnen nicht verkündet wurde, das werden sie sehen. Und was sie nicht gehört hatten, das werden sie erleben. Aber wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen und sein Geschlecht. Wer will es beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, weil er wegen der Schuld meines Volks geschlagen war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Und bei einem Reichen war er, als er gestorben war, obwohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm an den großen Anteil geben. Und er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat. Den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter betete. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Als ich mit Mitte 20 zum Glauben an Jesus Christus kam, war eine der größten Hürden, die es für mich zu überwinden galt, die Frage nach der Zuverlässigkeit der christlichen Botschaft. Für mich mussten Glaube und Vernunft vereinbar sein. Und der christliche Glaube macht letztlich alles von seiner historischen Verlässlichkeit abhängig. Wenn die Berichte über Jesus Christus in ihren Kernelementen nicht stimmen, und mit Kernelementen meine ich vor allem seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tag danach, dann ist der christliche Glaube nachweisbar falsch. Als jemand mit Hintergrund irgendwo zwischen Ingenieur und Wissenschaft tat ich mich mit dieser Botschaft sehr, sehr schwer. Und vielleicht geht es manchen Zuhörern heute genauso. Zum einen scheinen diese Ereignisse, sehr weit weg und deshalb erscheinen sie vielleicht auch nicht nachprüfbar. Aber das war nicht das eigentliche Problem. Denn historisch betrachtet steht die Existenz von Jesus und auch seine Todesumstände auf einem so robusten Fundament wie kaum ein anderes Ereignis im Altertum. Neben den biblischen Berichten haben wir auch römische Quellen und jüdische Quellen. Tacitus, Plinius der Jüngere, Maraber Serapion, Flavius Josephus, die zwar aus nichtchristlicher Perspektive schreiben und deshalb auch nicht das gleiche Interesse an den Details von Jesu Leben zeigen wie seine Nachfolger, die aber trotzdem die Kernpunkte über Jesus bestätigen. Trotzdem, und hier kommt das eigentliche Problem, trotzdem schien es mir einfach viel zu weit hergeholt, dass ein Toter aufersteht. Jeder weiß doch, dass Tote nicht einfach wieder lebendig werden. Und so glaubte ich, wie so viele, dass es dort draußen zwar bestimmt irgendeine höhere Macht gibt. Nennen wir sie Gott, denn das alles kann nicht aus Zufall entstanden sein. So viel Glauben habe ich einfach nicht. Irgendeine größere Macht muss es geben. Und ich glaubte auch, dass Jesus ein guter Mensch war. Aber Sohn Gottes? Am dritten Tag auferstanden? Das erschien mir ehrlich gesagt nicht gerade glaubwürdig. Glaube und Vernunft dürfen sich nicht widersprechen. Vielleicht war dein Weg zum Glauben an Jesus ein völlig anderer. Vielleicht bist du auch noch gar nicht an dieser Wegscheide angelangt, wo du dich entscheiden musst, ob du Jesus annehmen oder ihn ablehnen willst. Aber in jedem Fall, und in dem Fall besonders, ein besonders herzliches Willkommen. Danke für deine Zeit heute Nachmittag. Egal in welcher Situation wir uns befinden, für uns alle lautet die gute Nachricht gleich am Anfang, dass Gott nicht von uns verlangt, dass wir unseren Verstand über Bord werfen, um zum Glauben zu kommen. Wir müssen vielleicht ein paar Annahmen über Bord werfen, darüber, wer Gott ist und wie er in dieser Welt wirkt. Aber wir können Gewissheit haben. Und für mich damals spielte eine ganz wichtige Rolle, dabei Gewissheit zu erlangen, solche prophetischen Aussagen wie die hier vor uns. Diese Weissagen konnten von Jesu Jüngern nicht mehr manipuliert werden. Die älteste erhaltene Schriftrolle des Propheten Jesaja, aus dem dieser Abschnitt stammt aus etwa 200 vor Christus. Jesaja selbst lebte grob 700 Jahre vor Jesus, sprich zur Zeit von Jesus, konnte man an diesen Aussagen hier nichts mehr manipulieren. Und wir wollen uns, bevor wir einsteigen, bewusst machen, was es bedeutet, wenn Jesus den Tod und die Auferstehung, wenn Jesaja, den Tod und die Auferstehung von Jesus Jahrhunderte zuvor genauso vorhergesagt hat, wie sie eingetroffen sind. So wie wir es hier in der Lesung sehen. Wir schauen uns das gleich noch mehr an. Also wir hatten schon gesehen, dass die ersten Christen Ereignisse um Jesus nicht manipulieren konnten. Ihre Kernpunkte werden auch von Nichtchristen festgehalten. Ein Beispiel dafür ist der Syrer Maraber Serapion. Er schreibt als Nichtchrist irgendwann nach der Zerstörung Jerusalems, wahrscheinlich im 2. Jahrhundert. Er schreibt an seinen Sohn und will ihn ermutigen, nach Weisheit zu streben. Ja, er sitzt selbst im Gefängnis und er möchte nicht, dass sein Sohn genauso abendet. Und deshalb zählt er eine ganze Reihe an weisen Männern auf, zu denen auch Jesus gehört. Und über ihn schreibt er, welchen Vorteil hatten die Juden davon, ihren weisen König hinzurichten? Bald darauf hat ihr Königreich ein Ende. Bessarabion glaubte zwar nicht an die leibliche Auferstehung von Jesus, in seiner Vorstellung lebte Jesus nur in seiner Lehre weiter. Aber den Königsanspruch von Jesus, seine Ablehnung durch die Juden und seine Hinrichtung in einem Justizskandal erster Güte, kann er scheinbar als Allgemeinwissen voraussetzen, bei seinem Sohn zumindest. Und er sieht darin sogar die Ursache für die Zerstörung Jerusalems im Jahr 72 nach Christus. Die ersten Christen konnten nichts an diesen Begebenheiten manipulieren, ohne dadurch jedes Maß an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und das rückt die Frage umso mehr in den Fokus, was es dann bedeutet, wenn Jesaja sie 700 Jahre zuvor angekündigt hat. Und für mich waren solche Weissagungen ein sehr deutlicher Fingerzeig dahin, dass diese Zusammenhänge rein menschlich nicht zu erklären sind. Hier ist der Lenker der Geschichte am Werk. Hier ist Gott selbst, der es ankündigt und der es auch ausführt. Ich hoffe, diese einleitenden Gedanken helfen uns beim Verständnis, was die schiere Existenz dieser Prophezeiungen für uns bedeutet. Aber ich möchte auch noch ergänzen, dass diese Worte nicht in erster Linie dazu da sind, damit unser Verstand zufriedengestellt wird. Ihr eigentliches Ziel ist unser Herz, indem Gott zeigt, was mit Jesus geschehen wird und warum. Will er über den Weg durch unsere Köpfe unsere Herzen gewinnen für Jesus. Meine erste Frage an dich lautet heute Nachmittag, wie wirst du jetzt auf diesen Text hören, wenn wir ihn uns anschauen? Nur mit dem Kopf? Oder bist du bereit, ihn so zu hören, wie er gewollt ist? Mit Kopf und mit dem Herz. Wenn wir in diesen Text einsteigen, dann ähnelt das in mancher Weise einem sehr bedeutenden israelitischen Ritual. Einmal im Jahr fand der Tag der Versöhnung statt, Yom Kippur. An diesem einen Tag durfte der hohe Priester in das Allerheiligste des Heiligtums in Jerusalem eintreten, in Gottes Gegenwart. Es war der bedeutende Tag im ganzen Jahr. Der hohe Priester bekannte dort die Schulden Israels. Er brachte das Blut eines Opfertiers, strich es auf die Hörner an der Bundeslade, die für Gottes Gegenwart stand. Und die Symbolik war klar, das Opfertier nimmt den Platz Israels ein. Das Blut an den Hörnern vermittelte die Botschaft, dass der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan werden muss. All die Lieblosigkeit, die Selbstbezogenheit des Volkes war zutiefst ungerecht und verlangte nach gerechter Strafe. Und Gott in seiner Liebe machte diese Stellvertretung möglich, dass ein Opfertier die Schuld und Strafe des Volkes trägt und damit Israel befreit von Schuld und Strafe. Der gesamte Ablauf war ein ausdrucksstarkes Bild von Gottes Gnade, der Gerechtigkeit verlangt, aber sein Volk verschonen will. Wenn wir also nun in diesen Text einsteigen, ähnelt es diesem Ablauf am Tag der Versöhnung auf doppelte Weise. Zum einen geht es in diesem Text ebenfalls um menschliche Schuld, die Gott bereitwillig aus Liebe wegnehmen will. Er selbst stellt ein Opfer bereit, um uns zu befreien. Zum anderen gibt der Text uns aber auch einen Einblick in Gottes Allerheiligstes, den tiefsten Einblick in sein Wesen. Wir kommen hier in seine Gegenwart und dort wollen wir uns nun voller Ehrfurcht umschauen. So viel als Einleitung und zum Kontext, nun zum Text selbst. Es handelt sich um ein fünfstrophiges Gedicht, deshalb ist das hier etwas abgegrenzt, die einzelnen Strophen voneinander. Ein fünfstrophiges Gedicht, vielleicht sogar ein Lied, und diese fünf Strophen wollen wir uns der Reihe nach anschauen. Die erste Strophe handelt davon, mein Knecht wird weise handeln. Und wir lesen sie einfach noch einmal. Sieh, mein Knecht wird weise handeln. Und wird erhöht und sehr erhaben sein. So wie sich viele über ihn entsetzten, so sehr waren sein Aussehen und seine Gestalt entstellt, mehr als die anderer Menschenkinder. So wird er viele Nationen besprengen, sodass auch Könige vor ihm ihren Mund schließen. Denn was ihnen nicht verkündigt wurde, im Gegensatz zu Gottes Volk, das werden sie sehen. Und was sie nicht gehört haben, im Gegensatz zum Volk Israel. Das werden sie erleben. Diesen gerechten Gottesknecht kennen wir schon aus drei früheren Gedichten. Dort erfahren wir, er hat aufrichtende Worte für die Müden. Warum? Weil er auf Gott hört. Er wird ein Licht für die Nationen dieser Welt sein. Er wird ihnen Gottes Gerechtigkeit und Errettung bringen. Und hier sagt Gott nun, mein Knecht wird weise handeln. Das heißt, er wird klug vorgehen. Er wird erfolgreich sein in dem, was er tut. So erfolgreich, dass er erhöht und hoch erhaben sein wird. Majestätisch könnte man vielleicht sagen. Allerdings ist das, was folgt, kaum Ausdruck von Erfolg oder Majestät. Hier heißt es, er wird entstellt sein. Ungläubiges Entsetzen wird sich bei denen breit machen, die ihn betrachten. Sehr deutlich steht auf einmal ein Widerspruch zwischen menschlicher Wahrnehmung und göttlicher Perspektive im Raum. Bei Gott Anerkennung, bei Menschen Entsetzen. Der große Erfolg Gottes durch seinen Knecht wird menschlich betrachtet wie eine tragische Katastrophe aussehen. Erinnert euch das ans Kreuz? Genau dieses Handeln, sagt Jesaja hier, genau dieses Handeln wird zur Besprengung vieler Menschen führen. Ja, was Besprengung bedeutet, verstehen wir wieder am besten am Beispiel Israels. Israel wurde mit dem Blut eines Opfertieres besprengt, um von seiner Sünde gereinigt zu werden. Nur indem sie auf diese Weise mit Gott ins Reine gekommen waren, stand auch der Weg zu ihm offen, den Sünde und Schuld zuvor versperrt hatten. Der Knecht übernimmt also diese Rolle eines Priesters, der das Volk besprengt, eines Vermittlers, könnte man sagen, zwischen Gott und Mensch, der die Beziehung ins Reine bringt. Und wie das geschieht, erfahren wir tatsächlich hier im letzten Satz, zumindest angedeutet, es geschieht durch eine Verkündigung. Was ihnen nicht verkündigt wurde, das werden sie sehen. Was sie nicht gehört hatten, das werden sie erleben. Das, was im Lauf der Geschichte Israels, Israel immer wieder verkündet wurde, das hören sie nun zum ersten Mal. Am Ende dieser ersten Strophe muss man sich fragen, wie passt das alles zusammen? Priesterliche Würde, Hoheit, Erhabenheit auf der einen Seite, eine entstellte Gestalt, die auf viele abstoßend wirken wird. Schauen wir uns die nächste Strophe an. Ab Kapitel 53, Vers 1, dort erhalten wir eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung vom Leben dieses Knechtes. Die zweite Strophe ist eine Zusammenfassung vom Leben dieses Knechtes. Vers 1, aber wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Ja, wer eine Wurzel aus dürrem Erdreich erscheint, der zuerst, damit verbindet sich große Hoffnung, am Anfang zumindest. Aber am Ende lesen wir dann, er war der Allerverachtetste, von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Wieder taucht hier der Gedanke von diesem entstellten Knecht auf, ein verachteter, ein einsamer Knecht. Und man sieht das Handeln, das den Knecht bei Gott Ruhm und Ehre einbringt, ruft bei Menschen die größte Verachtung hervor. Es scheint zunehmend isolierter, um diesen Mann zu werden. Niemand will mehr etwas mit ihm zu tun haben. Und Jesaja selbst scheint sich nicht auszunehmen von dieser Reaktion voller Betroffenheit, schließt er sich hier ein, wenn er sagt, wir haben ihn nicht wert geachtet. Er weiß, er gehört dazu. All das, das muss man sagen, erfüllt sich in den Lebensberichten von Jesus. Anfangs wird er umjubelt, seine Kräfte zu heilen, seine Lehre wird bestaunt. Aber je länger sein Wirken andauert, umso deutlicher, umso krasser und gewalttätiger tatsächlich wird die menschliche Ablehnung, Hass, Verachtung münden im Schrei der Volksmenge, die seine Hinrichtung fordert. All das erfahren wir hier 700 Jahre, bevor es geschieht. Der Gegensatz zwischen menschlicher Wahrnehmung und göttlicher Wahrheit spitzt sich immer weiter zu, bis in der dritten Strophe klar wird, dass Jesus nicht nur als Priester dient, nicht nur als Priester Menschen mit dem Blut eines Opfertieres besprengt, sondern er selbst gibt sich auch als Opfer hin. Lesen wir die dritte Strophe ab Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Vielleicht kurz im Hintergrund, Krankheit und Schmerzen sind im Alten Testament Ausdruck von Gottes Strafe, im Normalfall. Im 5. Buch Mose verheißt sie Gott denen, die sich gegen ihn auflehnen. Entsprechend könnte man hier dem Fehler unterliegen zu glauben, dass Jesus derjenige ist, der sich mit seiner Lehre und seinem Leben gegen Gott aufgelehnt hat. Aber vielleicht könnte man auch heute meinen, dass das Projekt, der Plan, den Jesus verfolgte, einfach krachend gescheitert ist. Dass Jesus leiden musste, weil er versagt hat. Weil er von Gott geschlagen und bestraft wurde. Und man könnte daraus schließen, dass das, was am Kreuz geschah, mit mir nichts zu tun hat. Zwar Jesu Angelegenheit, ja? Sein Ding, das schiefgelaufen ist, das ist seine Verantwortung. Aber diesen Schluss lässt die Bibel hier nicht zu. Denn sie betont unseren Beitrag sehr deutlich mit den Worten, er trug unsere Krankheit, er lud unsere Schmerzen auf sich. Und Vers 5, er ist wegen unserer Schuld verwundet oder wörtlich wegen unserer Schuld durchbohrt und wegen unserer Sünde zerschlagen worden in der Geißelung davor. Auf einmal macht die entstellte Gestalt Sinn. Jesus ist nicht nur Priester, er ist selbst das Opfer, das sich darbringt, um uns zu reinigen. Was sein Opfer bewirkt, das erfahren wir hier in der zentralen Strophe, in der zentralen Zeile. Dort heißt es, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Erinnert ihr euch an das Opfer von Yom Kippur? Die Hörner, an die das Blut gesprengt wurde? All das soll uns darauf vorbereiten, was Jesus auf sich nimmt. Er trägt Gottes Zorn über unsere Lieblosigkeit, unsere Ungerechtigkeit, unsere Selbstbezogenheit auch, denn Vers 6 spricht von der menschlichen Selbstsucht, die unser Denken und Handeln bestimmt. Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, jeder ging seinen Weg, niemand kümmerte sich um Gottes Weg. Jeder ging wo es ihm gerade gefiel. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Im Kreuz in Jesus macht Gott ein Ende mit unserer Selbstsucht. Wie macht er das? Nun, zuerst zeigt er uns in seiner ganzen Hässlichkeit das, was uns vereint. Und das ist Selbstsucht, Lieblosigkeit, Sünde, unsere Lüge, unsere Heuchelei, das, was wir so oft im Leben tun. Das große Gegenteil davon ist seine Liebe. Aus Liebe wirft Gott unsere Schuld auf diesen gerechten Mann, Jesus. Und diese Liebe ist das, was uns von nun an vereint. Aus dieser Liebe heraus haben wir alle Frieden durch ihn. Ist das nicht wunderbar? Aber dieses biblische Verständnis von Frieden, vom Shalom, ist viel reichhaltiger als nur ein Waffenstillstand zwischen Gott und uns. Es ist viel mehr als nur Leben und Leben lassen, sondern Shalom bedeutet in vollkommener Harmonie miteinander leben. In Harmonie mit der Schöpfung, in Harmonie auch mit Gott. Shalom bedeutet frei sein von Furcht. Furcht vor Leid, vor Gewalt, Furcht vor Tod. Wir sind befreit. Und wenn wir befreit sind von aller Furcht, dann bedeutet es ewiges Leben in vollkommener Sicherheit, in seiner Liebe. Dieser furchtbare, dieser gewalttätige Tod, der uns entsetzt, hat all das für uns errungen. Und es wäre der Fehler unseres Lebens, zu meinen, dass dieser Tod nichts mit uns zu tun hat. Gottes kostbarstes Geschenk, das er uns schenken will, würde damit in unerreichbare Ferne rücken, wenn wir sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Dieser Tod hat alles mit dir zu tun und mit mir. Dieser Tod geschah wegen mir, wegen meiner Schuld und wegen deiner. Und indem wir uns das eingestehen, dass wir schuldig geworden sind, dass wir Rettung brauchen, empfangen wir Gottes unermesslich kostbaren Shalom. Wie unermesslich kostbar dieser Frieden ist, ich denke, daran lässt dieser bewegende Blick in das Allerheiligste keinen Zweifel. Jesaja sieht es, sieht allerdings auch in aller Klarheit, was genau dieses Geschenk Jesus Christus kosten wird. Vers 7, dort beginnt die vierte Strophe. Als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Dem Lamm wird Jesus noch einmal mit einem Opfertier gleichgesetzt, das Opferlamm. Aber er beschwert sich nicht über den hohen Preis, sondern im Gegenteil still und bereitwillig trägt er dieses Leid. Und Vers 8, dort geht es weiter, aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen und sein Geschlecht, wer will es beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Warum? Gott sagt, weil er wegen der Schuld meines Volks geschlagen war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen war er, als er gestorben war, obwohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Der Gerechte stirbt. Bei Gottlosen und bei einem Reichen wird Jesus begraben, heißt es. Das erste bezieht sich auf die Einwohner Jerusalems, die lieber einen Räuber namens Barabbas freigeben und ihn kreuzigen wollten. Aber wie steht es mit dem zweiten? Wer ist dieser Reiche? Auch ihn finden wir in Matthäus 27. In Vers 57 lesen wir, am Abend kam ein reicher Mann von Arimathäa, der hieß Josef, der auch ein Jünger Jesu war. Im Lukas-Evangelium erfahren wir noch dazu, dass er zum Hohen Rat gehörte. Er war ein einflussreicher und reicher Mann und das erlaubt es ihm, von Pilatus den Leib Jesu zu erbitten und ihn in sein eigenes Grab zu legen. Dort, wo er einmal liegen sollte, dort liegt Jesus. Was für ein Bild für diesen großen Tausch, den Jesus eingegangen ist. Sein Leben für das von Josef. Sein Leben auch für unseres. Jesus wird bei einem Reichen begraben. Jesaja sieht es genau. Der eine Gerechte wird für die Ungerechten sterben. Aber ganz am Anfang hat er es ja schon angekündigt. Das ist nicht das Ende. Dieser Knecht wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Und das bedeutet mehr, als ihn durch seine Lehre hochzuhalten, wie Mara Serapion es meinte. Ein Gerechter im Grab ist kaum erhöht und erhaben. Und deshalb endet dieses Gedicht auch nicht mit dem Tod von Jesus, sondern mit der Bestätigung, dass sein freiwilliges Leiden für uns voll und ganz Gottes Plan entsprach. Und nicht nur das, Vers 10, dort heißt es, der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit, aber wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, wenn er gestorben ist, so wird er Nachkommen haben. Er wird die Tage seines Lebens verlängern. Das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen, nachdem er gestorben ist. Jesaja sieht 700 Jahre im Voraus, dass Jesus einfach nicht tot im Grab liegen bleiben konnte. Wie könnte das auch geschehen? Wenn der Tod das letzte Wort über ihn hätte, wäre der Tod stärker als Gott, der Schöpfer. Und dann wäre Gott nicht mehr Gott. Nein, dieser Tod kann nicht das Ende bedeuten. Es ist ein Anfang und er bedeutet neues Leben in Fülle. So lesen wir in Vers 11, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen, er wird die Fülle haben, er wird ins ewige Leben eingehen. Und nicht nur ihm schenkt Gott ein neues Leben, sondern schaut, wie es weitergeht. Das heißt, durch seine Erkenntnis, also indem Menschen ihn erkennen und annehmen, man könnte auch sagen, durch die Erkenntnis seiner, in etwas altmodischer Sprache, durch die Erkenntnis seiner wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Erkennst du, welche Hoffnung für dich mit Jesus verbunden ist? Der Gerechte macht die Ungerechten gerecht. Er trägt unsere Sünden. Die große Versöhnung geschieht am Kreuz. An diesem Tag gibt Jesus sein Blut für uns. Er sprengt sein Blut an die Hörner des Altars, könnte man sagen. Sein Opfer befreit uns. Er macht den Weg zu Gott frei und ins ewige Leben. Und dafür hat er alle Ehre verdient. Darum will ich ihm einen großen Anteil geben, sagt Gott. Er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter, für uns, auch noch betet. Letztlich fordert Gott von uns einen winzigen Schritt auf ihn zu. Er will, dass wir bekennen, dass wir Übeltäter sind, weil wir lieblos sind, weil wir oft heucheln, weil wir ihn nicht respektieren, sondern uns stattdessen selbst überhöhen. Wir haben ihn nicht so geliebt, wie er es verdient hat. Und unseren Nächsten auch nicht wie uns selbst. Wir müssen dieses kleine Zugeständnis machen. Einen kleinen Schritt auf Gott zu. Am Kreuz sehen wir, dass Gott 10.000 auf uns zugemacht hat. Was wir heute bei Jesaja gewinnen konnten, ist Gewissheit für unsere Köpfe. Niemand kann 700 Jahre zuvor mit so viel Gewissheit sagen, was dort am Kreuz und in der Auferstehung geschah. Wir haben Gewissheit. Aber ich hoffe, du hast nicht nur mit dem Kopf zugehört. Ich hoffe, du hast dein Herz geöffnet. Und du hast dich überfluten lassen von Gottes Liebe für dich. Nichts in dieser Welt kommt dieser Liebe gleich. Wir können die Welt von Norden nach Süden und von Westen nach Osten absuchen und wir werden nirgendwo, nie dieselbe Liebe finden, die Jesus uns gezeigt hat. Christus hat dir den Weg zum Kreuz abgenommen. In Christus hat Gott dir den Weg zurück zu Gott freigemacht. Ja, mehr als das. Er ist dir den ganzen Weg entgegengelaufen. Wirst du dein Herz offen öffnen für ihn? Ist dein Herz offen für diese unfassbare, unglaublich große Liebe, die Gott uns in Jesus gezeigt hat? Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir staunen darüber, wie du die Geschichte lenkst, wie Jesaja deine Worte wiedergeben konnte und uns im Detail sagen konnte, was mit Jesus geschehen wird. 700 Jahre vorher, darüber staunen wir. Und wir geben auch zu, dass es uns schwerfällt, uns als Übeltäter anzunehmen. Als Übeltäter vor dich zu kommen und sagen, ja, wir haben Schuld auf uns geladen. Ja, wir brauchen Liebe. Wir brauchen diese Errettung, die Jesus uns am Kreuz geschenkt hat. Und wir bitten dich, mach du unsere Herzen weit für diese wunderbare Liebe. Schenke du uns, dass wir sie annehmen können. Vielleicht von Neuem, wenn unsere Liebe für Jesus erkaltet ist. Vielleicht auch zum ersten Mal. Zeig du uns die Gnade deiner Errettung, indem wir Jesus erkennen und lieben lernen. In seinem Namen beten wir. Amen.